Pro und Konter, Woche 2 im Corona-Exil, beziehungsweise auch in der Hei oder wo auch immer, dass sie sich umtreiben. Wir müssen über Olympia reden, wo jetzt doch nicht stattfindet.
Hausarrest.
Der Herr Kessler ist offensichtlich schon wach. Dann will der Herr Constantin seine Spieler nicht mehr zahlen, wieso auch immer. Und man kann jetzt besser dopen, sagen Experten, weil Dopingkontrollen nicht durchgeführt werden, so wie sie bis jetzt durchgeführt worden sind. Müssen wir besprechen, oder?
Unbedingt.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Fangen wir an mit Olympia, wo der Bach durchabgeht.
Ha, Wortwitz.
Der Herr Bach hat sich blamiert bis auf Knochen bis jetzt mit seinem zögerlichen Verhalten und hat müssen von den Sportlern darauf hingewiesen werden, dass er endlich die Veranstaltung mindestens mal verschieben soll. Aber ich glaube, das ist auch schon utopisch verschieben.
Er kommt darauf an, wenn wahrscheinlich, oder?
Ja, 2030.
Nein, 21 wahrscheinlich.
Ja Gott, da haben andere aber auch noch etwas zu sagen dann, oder? Also Fußball, der gleichzeitig stattfindet oder im näheren Umfeld von dieser Olympiasache. Ich glaube, die Verbände, die müssen alle über die Bücher und das ist eigentlich wichtig so.
Also was man, ja.
Im Moment ist es mal anders, als so immer ist, nämlich die Sportler gehen den Tag vor und so sollte es eigentlich auch sein. Die Leistungen erbringen. Ohne Sportler geht es ja nicht und vielleicht merken sie jetzt das. Aber bis es mal Klick macht, braucht es, glaube ich, noch mehr. Aber der Bach ist jetzt unglaublich unter Beschuss geraten für sein Verhalten. Und er war ja selber 1980 als Fechter die Speerspitze von einem Protest gegen die Entscheidung, Olympia 1980 zu boykottieren. Ja. Und sollte eigentlich wissen, um was es geht.
Eigentlich schon. Aber das ist halt, ja, das ist der Klassiker, oder?
Da komme ich nicht ganz. Aber kaum hat er Zeiten gewechselt, verhält er sich wie alle anderen Funktionäre auch. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, muss ich sagen. Der René Fassel ist so eine Ausnahme, wo man sagen muss, so kann man sich verhalten. Es geht auch mit Solidarität und Einbezugnahme der Sportler und sie nicht einfach quasi als Ware behandeln, die dafür verwendet wird, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und sonst interessieren sie einem eigentlich nicht.
Also der Herr Fassel hat wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziertere Gemengelagen, oder? Mit hochbezahlten Eishockey-Spielern. Als IOC-Chef, der irgendwie neben den grossen Sportarten halt eben auch die Fechter und die Beachvolleyballer und irgendwelche 20 Kilometer Geher, die auch 4 Jahre ein Highlight haben, unter sich hat. Ja, die haben logischerweise weder finanziell die Möglichkeiten, also denen kommt es tatsächlich darauf an, ob sie bei Olympia mitmachen oder nicht. In einem durchschnittlichen WM-Teilnehmer im Eishockey, der im Herr Fassel unterstellt wird, ja, dem macht das im Portemonnaie keinen Unterschied. Oder? Für den ist das einfach ja, zum einen Ruhm und Ehre und dann gibt es noch eine Prämie. Ist vielleicht schon nicht ganz das Gleiche, aber...
Nein, es ist nicht ganz das Gleiche, aber die Leute, die sollten ja eigentlich auch das, was du sagst, stimmt hundertprozentig. Die verdienen meistens ja gar nicht viel. Und bei Olympia haben sie nicht einmal die Möglichkeit, sich selber zu vermarkten, weil die alles in die eigenen Taschen wirtschaften. Und das ist schon grundverkehrt, oder? Die Sportler bringen die Leistung und gleichzeitig wird ihnen verboten, dass sie sich selber vermarkten oder politisch äußern. Während Olympia, die ganze Veranstaltung, ist eigentlich eine einzige politische Veranstaltung. Im Olympiamuseum in Lausanne hat es einen riesen Showcase von den schwarzen Athleten in Mexiko damals, die Fuß in die Luft haben. Und dort macht Olympia Werbung mit dem. Aber gleichzeitig verbieten es den Sportler, olympische politische Parolen rauszugeben. Jetzt, kurz vor, weiß nicht, was denn das war, vor ein paar Monaten, hat man gesagt, man will das nicht mehr, oder? Und das zeigt doch, wie verkehrt dass die Welt tickt in dem Lausanne, in dem olympischen Dorf.
Ja, man nützt es einfach gerne im Nachhinein für seine eigene PR, oder? Also das ist ja klar, wenn eine Geschichte zeigt, dass die eigentlich auf der richtigen Spur waren, dann...
Ja, das ist einfach eine widerliche Doppelmoral. Das ist es,
die Geschichte dann gerne zu seinem eigenen Zweck. Das ist, ja, logisch ist es das. Ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig. Noch zum Verschiebedatum. Entschuldigung, nein. Hast du den Gedanken noch mal fertig machen?
Nein, der Gedanke ist mir schon wieder entfleucht.
Oh je, meine. Wir sind viel netter miteinander, seit wir über Videochat müssen miteinander kommunizieren müssen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist zum Zuhören. Aber, nein, zum Verschieben.
Du hast mir einfach leid.
Ach so, ja gut, logisch. Aber ich meine, du hast kalt. Du hast vorhin gesagt, du frierst.
Ja.
Und dann hast du mal den obersten Knopf vom Hemd zugemacht. Also von dem her, ich weiss nicht, Stichwort Doppelmoral oder Inkonsequenz.
Es geht nicht nur um das IOC. Es gleicht sich alles, ich weiss gar nicht, was für ein Tag das ist.
Heute ist jeden Tag gleich. Das Datum kann ich dir jetzt aber auch nicht sagen. 24. März. Karfreitag übrigens, Freitag, 12. April, haben wir noch einmal verifiziert. Ja. Also, nein, lass mal, was soll ich sagen? Genau, das Verschiebedatum, ich glaube, das Problem haben wir nicht tatsächlich. Also, Fußball-EM wäre ja auch der Sommer gewesen, parallel zu Olympia. Also, da machen wir jetzt nicht so furchtbar viel Sorgen, dass man das hinbekommt. Das sind eher Tennisspieler, die schwierig tun, die dann das French Open plötzlich finden, das wird direkt nach den US Open spielen und Wimbledon kommt dann wahrscheinlich auch noch einmal und der Lever Cup spielt noch eine Rolle, wo dann, keine Ahnung, der Herr Federer sich jetzt betupft fühlt, zu Recht wahrscheinlich. Man hätte ihn schon können fragen vorher. Jetzt haben wir den Herr Federer gleich reingeschmuggelt, obwohl er eigentlich nicht auf der Programmliste steht. Nein, ich glaube, es ist, also grundsätzlich gibt es ja nicht zwei Meinungen. Zum Glück hat man endlich aufgehört. Tust du einen Hund füttern nebenbei, oder was machst du?
Nein, ich habe einen Teebeutel in Spülstein geworfen.
Erfolgreich?
Ja.
Ah, gut. Hervorragend, das ist gut. Ja, nein, dann bin ich beruhigt. Nein, also im Endeffekt sind wir froh, hat man sich dazu durchgerungen, nicht noch einmal 4 Wochen zu warten und die Entscheidung vor sich herzuschieben, wie jetzt das Olympia könnte stattfinden oder nicht. Also ich glaube, für einen Grossteil der Athleten ist es jetzt auch eine Erleichterung, irgendwie so können zu planen, dass man weiss, okay, jetzt ist noch die Leichtathletik EM zum Beispiel theoretisch, die wäre nachher noch im Anschluss in Paris, die wird jetzt wahrscheinlich auch früher oder später irgendwann mal geschoben werden. Aber ja, räumen doch den Kalender den Sommer jetzt einfach mal frei und dann schauen wir, was rauskommt, was man halt nächstes Jahr oder im Herbst noch irgendwie innen bekommt. Also ich glaube, es wird sportlich, wenn man im September irgendeinen Anlass will tatsächlich steigen kann. Ich finde, das denke ich mir schon optimistisch. Also mit Zuschauer wahrscheinlich illusorisch.
Wenn man einem deutschen Virologen zulässt, klingt das ganz anders. Oder? Er denkt, dass dieses Jahr überhaupt kein Sportanlass mehr.
Ist das der Herr Drosten, den du meinst?
Der Herr Drosten, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Das können wir im Moment wahrscheinlich auch nicht beurteilen. Ist auch nicht an uns. Ich finde einfach, das Signal wäre, dass man die Sportanlässe einfach mal abseit und bis zu einem unbestimmten Datum verschiebt. Statt so stur zu Mitteilung jetzt vom IOC ist einfach, es geht um Geld, oder? Es geht immer nur um Geld. Natürlich geht es um Geld, aber muss das Message sein, jetzt, dass das Wichtigste ist? Oder? Die Sportler werden hingehalten, die wissen ja gar nicht, wie sie trainieren sollen. Das sind keine normalen Umstände, dann hast du das Dopingproblem und so weiter. Als Message einfach mal sagen, fertig, wir machen es nicht, das wäre schon lange Zeit gewesen. Oder? Ich meine, die Hockey-WM hat aus versicherungstechnischen Gründen müssen warten, bis man genau weiss, wie sind die Verhältnisse. Die Leute haben auch vorher schon gewusst, dass es unmöglich sein wird, die Veranstaltung durchzuziehen und haben das auch durchscheinen lassen. Sie haben einfach nicht können klar sagen, es findet nicht statt. Und was die IOC jetzt veranstaltet, finde ich einfach grob fahrlässig und respektlos gegenüber den Sportlern.
Ja, jetzt hat man Kurven bekommen. Ich würde sagen, immerhin für das gibt es einen leisligen Applaus. Und jetzt ist die Frage, wenn wir überleiten zum nächsten Thema, Stichwort Applaus, ich weiss nicht, ob er dafür überkommt. Immerhin hat Christian Constantin in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass wir bestens unterhalten waren. Nach eigener Aussage mehr als 1 Milliarde schwer. Also ich glaube, was ist die Bilanz, wo da immer die Vermögen schätzt von den diversen Grossverdiener und Unternehmer. Und dort hat er irgendetwas zwischen 200 und 300 Millionen. Er selber sagt, mit Bauland und etc. sind er um die 1,5 Milliarden schwer. Okay. Und jetzt kann der Mann, der so viel Geld hat, seine Spieler beim FC Sion nicht ein paar Wochen durchfüttern, sondern verlangt Kurzarbeit von ihm. Und wenn sie nicht Spuren entlauter sind, wie wir letzte Woche berichtet haben, ist ja mal ein Kunzi-Primeur
ja.
Bei uns im Blatt. Ja, ist das vernünftig?
Man muss wahrscheinlich dem Constantin vor allem sogar recht geben, weil Buchhalter ist, ein Unternehmer ist, muss das wahrscheinlich sein. Das ist eine Formsache. Das werden verschiedene Clubs nachher auch machen. Also, wieso sollen sie auf das Geld vom Staat verzichten? Es geht ja nicht darum, wie viel Geld der Präsident privat hat. Ob jetzt der 1,5 Milliarden?
Ja, ist wahrscheinlich eine grobe Schätzung. Die ein oder andere Million mehr oder weniger. Irgendwie 1,4 irgendwas, meint die Gläserzahl. Nach seiner eigenen Aussage vor 2 Jahren.
Das könnte auch 200 Millionen haben, das würde auch keinen Unterschied mehr machen. Natürlich könnte er sagen, ich zahle die weiter aus dem eigenen Sack, aber dann sagen vielleicht die Spieler von anderen Clubs, ja, wieso passiert das bei uns nicht? Ja, da hat wahrscheinlich nicht jeder Milliardär als Präsident, oder die wenigsten sind durch Sponsoren finanziert, die andere Probleme haben im Moment. Da muss man dann vielleicht frei mal recht geben, er ist einfach sonst, ihm geht es eigentlich nicht darum, sportlich erfolgreich zu sein, das hat er ja mal zugegeben sogar, ich glaube auch beim Alec Huns gesagt, es geht ihm mehr darum, als Störenfried immer wieder für Aufsehen zu sagen, dass, so verdient er mehr. Wie er das Geld dann verdient, weiss ich auch nicht, aber scheinbar funktioniert es. Also, der kann gar nicht seine Rolle wechseln plötzlich. Ich glaube, das würde sein Ego nie zulassen.
Wieso? Er sieht sich doch gerne als Patron, irgendwie so als Walliser, wo auch den Ausserschweizer irgendwie da die Stirn bietet. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wenn er gesagt hat, schaut, das ist jetzt ein Eich für alle Beteiligten, aber das schaffen wir irgendwie zusammen für die nächsten, sagen wir mal, bis Ende Saison garantiere ich die Löhne, können sich das locker mehr leisten, das ist überhaupt kein Problem.
Ja, logisch, und das sind die Typen, die
Solidarität fordern, oder, irgendwie, die jetzt finden, jetzt muss irgendjemand einspringen für es. Also, der hat die 20 Millionen, die er für den Herr Cunha zum Beispiel kassiert hat, hat auch der Alain schon geschrieben bei uns, wo zu RB Leipzig gewechselt ist, also hat er die verteilt unter irgendjemandem? Nein, die ist in den eigenen Sack gegangen, oder? Also ich meine, du...
Ja, so verdient er das Geld, doch die permanente Transfer, das ist sein Geschäftsmodell.
Das ist doch ein Scheissmodell in dem Fall. Wenn nachher Leute einfach rausstuhlen, nur weil sie sich noch getrauen, sich zu wehren. Also es war ja nicht einmal eine Diskussion gewesen, sondern es ist offenbar am Tag vorher die Aufforderung gekommen, Kurzarbeit zustimmen, damit wir irgendwie auf die, was sind das, 12'000 und ein paar verquetschte Franken im Monat, die als Maximalsumme zulässig sind, runterkommt, was logischerweise genug Geld ist, völlig klar, aber wenn ich als Fußballspieler einen Vertrag über 700'000 Franken unterschreibe im Jahr, dann finde ich, dürfen wir mich schon zuerst auch noch ein bisschen genauer fragen oder mir mindestens Zeit geben, dass ich mit meinem Berater einmal darüber schwätze oder mit einem Jurist oder mit wem auch immer, mit allen möglichen Leuten, wie das eigentlich aussieht, ob man das darf, was ich jetzt für Möglichkeiten habe, das ist alles nicht passiert, sondern man hat einfach gefunden, zack, fertig, adieu, Kündigung, ob denn die juristisch haltbar ist, bin ich jetzt auch nicht so sicher, abgesehen davon. Also, klassischer CC.
Aber du erwartest Sozialkompetenz und irgendwelche menschlichen Züge von dem Typ. Das ist auch völlig verkehrt. Ja. Das will er ja gar nicht. Der will seine Rolle spielen. Da geht er über Leichen sozusagen. Nicht gerade buchstäblich, aber mehr oder weniger schon, oder? Also, er sieht sich ja gerne.
Fall schon, ja.
Er sieht sich ja gerne in dieser Rolle. Also, wieso soll er mit dem Spieler kommunizieren? Das würde ja ihn in ein ganz anderes Licht drücken, dass er sich plötzlich um die Zukunft dieser Leute kümmert, wenn er sich sofort rausgeht, sobald irgendetwas nicht mehr stimmt oder irgendetwas nicht mehr passt. Also, Sozialkompetenz und Herr Constantin im gleichen Atemzug zu nennen, das würde uns wahrscheinlich nicht gelingen in diesem Leben.
Ja, ich werde es weiterhin probieren, als einer, der noch an das Gute im Mensch glaubt. Aber wahrscheinlich vergeben, ja.
Ja, vermutlich vergeben, ja.
Auf jeden Fall ein falsches Signal. Also, ja, wenn ich mir überlege.
Wenn irgendwie im Sport, mit der Ausnahme der Watzke von Dortmund, da ist auch so ein Querschläger im Moment. Aber sonst spürt man schon recht grosse Solidarität. Man versucht, das zusammen zu meistern. Und dann finde ich auch, wenn einer so viel Geld hat, muss man dann den Staat belasten zusätzlich. Vielleicht braucht es die Staatsgelder irgendwo anders, was dringender benötigt wird. Wenn man nicht Fußballer genug verdienen, könnte man sagen, gut, ich verzichte darauf. Aber wie du sagst, hat sie ja gar nicht gefragt, hat sie einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das ist typisch Constant, das ist ein K*** und das wird da bleiben.
Nein, ja, sind wir uns schon wieder einig, unangenehm. Das nächste Thema, wo wir uns genauso einig sind, endlich gibt es Geld zur Corona-Hilfe. Profifußballer, die sich auch engagieren. Deutschland, das prominenteste Beispiel, glaube ich, die Herren Goretzka und Kimmich, die jetzt eine Aktion ins Leben gerufen hat, wo relativ viele Kollegen dann mitmachen und offenbar jetzt mittlerweile auch tatsächlich normale Leute Geld spenden. Wieso dauert das immer so lange, bis die Fußballer in die Gänge kommen? Nordamerikaner haben schon lange gespendet. Die grossen Stars.
Ja, ich glaube, die Verbindung zwischen Sport und Sozialkompetenz, um das Wort wieder zu brauchen, ist in Amerika viel ausprägter als bei uns. Also Charity hat im Sport in Nordamerika viel grössere Bedeutung als bei uns. Es ist Tradition, dass man immer in die Gemeinde rausgeht, Spitäler besucht, Kinderheim und so weiter. Und bei uns braucht das, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis man das merkt. Und gut, unsere Shooter, die müssen zuerst einmal ihre Videos machen, wo sie mit WC-Papier jonglieren und so weiter. Und wenn das einmal vorbei ist, dann klickt es dann vielleicht und sagt, was mache ich jetzt? Bleibt mir noch nichts anderes übrig, dann spende ich halt etwas. Es kommt mir fast ein bisschen so vor, dass es einfach so lange dauert, bis man mal auf die Spur kommt. Aber immerhin lieber Sport als gar. Das finde ich gut. Das sollte eine Signalwirkung haben. Ja.
Ja, es ist ja bezeichnend, dass am Schluss wieder der Leon Goretzka ist, der so eine der treibenden Kräfte hinter dieser ganzen Geschichte ist. Er ist ein paar Mal als, ja, sag jetzt, ist jetzt böse, als denkender Fußballer aufgefallen. Also wir erinnern uns an die DFB-Rassismus-Geschichte. Er ist auch einer von denen, der sich für alle anderen offensichtlich völlig überraschend getraut, bei Goal gegen ehemalige Arbeitgeber zu jubeln. Was früher völlig normal war, und dann irgendwann hat man aufgehört, aus irgendeiner Form von falsch verstandenem Respekt, wenn man irgendein halbes Jahr noch einmal her ausgelehnt ist und man nachher gegen die getroffen hat, sagen, jetzt geht's bejubeln. Also da scheinen, ja, bei dem scheinen irgendwie noch gewisse, weiss nicht, so normale Denkmuster stattzufinden. Das ist echt noch wohltuend. Es tut manchmal ein bisschen weh, im Durchschnittsfußballprolet wie mir, dass das ausgerechnet ein Spieler vom FC Bayern muss sein, der so vernünftig tickt. Aber muss man am Schluss dann gleich irgendwie respektieren. Was ich hoffe, dass am Schluss rauskommt, ist, dass vielleicht der ein oder andere Schüttler tatsächlich merkt, was für ein Gewicht also man hat in seiner Position. Also bis jetzt haben sie sich ja immer versteckt, oder? Die immer geheißen, ja, wir sind nicht Politiker, wir shooten da vor uns an und machen unser Ding, sagen auch nichts. Und ich glaube jetzt auch, das Wohlwollen, das jetzt da tatsächlich über die reinschwappt, jetzt wo sie endlich etwas machen, man weiss, vielleicht bringt ihr dann am Schluss tatsächlich in einer nächsten Krise oder bei einer anderen Situation, es muss ja nicht gerade so heftig sein wie jetzt, bitte, wenn es irgendwie geht. Ja. Dann auch wieder Präsenz zu markieren. Fände ich eigentlich, ist jetzt natürlich ultimativ naiv, aber fände ich eigentlich noch schön. Haben wir Hoffnung?
Haben wir Hoffnung? Na, ja, gut.
Mhm. Also du. Es
hängt davon ab, wie lang und wie prägend das die Erfahrung jetzt wirkt. Wenn man einfach das Gefühl hat, ja, eben der Goretzka ist vielleicht wirklich eine Ausnahme. Aber wenn der andere mitreist, dann frage ich mich, was passiert denn nächstes Mal, wenn irgendetwas ist, auch weniger schlimme Sachen zum Beispiel, wo man könnte Gemeinde raus und vielleicht einmal statt irgendeine dämliche Torjubel zu erfinden, so etwas zu machen, das würde sicher verbindend wirken. Aber ich glaube, ich habe Angst, ich befürchte nicht, dass das Ganze sehr schnell vergessen sein wird. Mhm. Und sobald man Gelegenheit hat, wird der einzige Gedanke wieder sein, wenn man möglichst viel Geld zusammenraffen kann. Und mehr nicht.
Vielleicht.
Ich habe jetzt Befürchtung, weil der Mensch einfach so tickt, oder? Also bis jetzt sieht es fast so aus. Also Solidarität unter Sportlern, das wird jetzt diskutiert und man schmückt sich gerne mit solchen Sachen, ob es dann tatsächlich ehrlich gemeint ist. Also ganz bestimmt in jedem Fall.
Ja, das ist die grosse Frage. Aber man muss fairerweise muss man sagen, immerhin wird jetzt mal darüber geredet, immerhin wird mal darüber diskutiert. Also jetzt muss man wahrscheinlich auch die Chance geben, zu zeigen, dass es tatsächlich ernst gemeint ist oder dass es eben irgendwie dann vielleicht auch einen langfristigen Effekt hat. Apropos Geld zusammenraffen, wenn wir über das nächste Thema reden, in Nordamerika kann man sich in der Corona-Krise hervorragend ablenken im Moment. Stichwort Tom Brady ist letzte Woche nach 20 Jahren in New England hat er sich verabschiedet von dort und wechselt jetzt auf Tampa Bay für 2x 25 Millionen Dollar im Jahr. Was noch eine hübsche Summe ist eigentlich, könnte man auch den einen oder anderen Sion-Profi damit zahlen wahrscheinlich. Der geht jetzt dort hin, das ist wie, als ob irgendwie der Lionel Messi zum FC Thun wird wechseln.
Nein, das finde ich jetzt
mehr ein oder weniger. So von einem ewigen Top-Team zu einer Mannschaft, die, ich glaube, 2007, also vor 13 Jahren, das letzte Mal überhaupt in den Playoffs war. Erschüttert die so etwas noch? Um was geht es da? Geht es da um Geld?
Was geht es da um? Also soll mich das erschüttern? Der Mann ist 42, wenn der sich das noch antun will, dann soll er es machen. Scheinbar geht es tatsächlich immer noch um das Geld, weil so wie es tönt hat, wenn ein Patriot jetzt keine 30 Millionen zahlen pro Jahr, das kriegt er jetzt zwar in Florida auch nicht, aber wenn der unbedingt noch mit 44 auf dem Platz stehen will, irgendwann verwünscht es ihn dann. Ich meine, wenn du dem zuschaust, wenn der springen muss, also wenn er fliegen muss, dann sieht es aus, wie wenn einer versucht, das Tram noch zu verwünschen, der nie springt. Weißt du, was ich meine? Also so klappt der Versuch, auch das Tram zu verwünschen, und nein, verwünscht es nicht. Also der gefällt seine Gesundheit. Ich glaube, der überschätzt sich selber. Ich hätte jetzt dem geraten, hör auf. Die 50 Millionen braucht der nicht mehr. Also wie viel das der verdient hat. Vielleicht geht es ihm nicht einmal um das Geld, sondern um seine Legacy, oder? Dass er noch grösser wird, als er schon ist. Gilt er schon als der grösste, glaube ich, Footballspieler.
Ja, kann man definitiv so sagen, 6 Super Bowls. Ja.
Ich glaube, ändert der unterschätzt den Einfluss von Bill Belichick. Und das ist ein bisschen der Diskussionspunkt, dass du Belichick-Brady, wer ist wirklich der, der die Federn in der Hand hat?
Ja.
Geht, kann der eine ohne den anderen? Die Frage werden wir jetzt dann beantwortet kriegen, wobei Patriots werden wahrscheinlich, ich habe gelesen, mit dem Joe Flacco Vorlieb nehmen müssen für ein Jahr und dann versuchen, sich im Draft jemanden zu angeln, der vielleicht die Rolle wieder spielen kann, die der Brady jetzt gespielt hat. Wobei der Brady spielt ja nicht mehr modernes Football, oder? Also Quarterback heutzutage, wenn du Mahomes zuschaust, das sind Welten, oder? Also der Brady steht, okay. Kann nicht springen, wirkt zerbrechlich. Also, ich hätte gesagt, aufhören.
Aufhören? Weiß ich nicht. Ich finde noch mutig. Also springen hat er eben noch nie können. Also wenn man sich die alten Videos anschaut, 1999 NFL Scouting Combine, ich glaube, es war 1999, wo da die Spieler für einen Draft gemustert werden, da sieht er aus wie so Couch Potato, oder? Es gibt so das Boxershorts-Foto, das berühmte Bleich, völlig untrainiert. es gibt das Video, wo er den 40-Yard-Sprint so muss machen. Genau. Also Säckler hat er nie können, nicht einmal auf dem Höhepunkt von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Das ist wahrscheinlich auch unser grosser Vorteil. Also das Auge, das geht ja nicht weg. Die Erfahrung ist da. Der Arm, naja, der ist nie wahnsinnig stark gewesen. Der ist jetzt sicher noch mal ein bisschen schwächer. Sondern Mahomes ist auch eine Ausnahmeerscheinung. Also von denen findest du nicht 32 für jedes Team einen, oder? Da wird jetzt...
Nein, das findest du nicht, aber die gehen in die Richtung. Also Bewegung ist Mobilität, wie in allen anderen Sportarten, auch viel wichtiger in der NFL mittlerweile. Also einfach nur noch mit Stehen und Schauen und Werfen geht es nicht mehr. Du musst fähig sein, aus dem Sack rauszukommen und die wegzubewegen vom Druck oder den Druck auf dich zu ziehen und Räume zu schaffen. Nur noch mit Stehen, glaube ich nicht. Wobei,
ich glaube,
Patriots haben auch eine ausgeklügelte Spielweise. Tampa eher nicht. Also die sind noch auf dem traditionellen Weg unterwegs. Darum sind sie wahrscheinlich auch nie richtig erfolgreich gewesen in letzter Zeit. Aber vielleicht mit dem Brady selber. Ich weiß nicht, ob das etwas nützt. Ich habe mir eher vorgestellt, dass das für ihn verheerend werden könnte. Wenn er auch nicht mehr die guten Leute um sich herum hat, dann...
Das ist eine Schwäche, ich glaube, er wird ja. Ich glaube, du unterschätzt ihn im Gegensatz tendenziell ein bisschen. Also mit was, dass er, yes. Mit was, dass er in den letzten Jahren hat umgurken an Receiver zum Beispiel. Also dann hat man einen Mohamed Sanu angestellt, der das ist irgendwie so eine zweite Garnitur, den hat man günstig bekommen. Das kann man natürlich machen, aber der hat im Prinzip immer mit Leuten, die einigermaßen austauschbar sind, müssen eine vernünftige Offense anbekommen. Jetzt hat er...
Ja, das ist ja selber die Schuld, hätte ja können sagen, ich verzichte.
Hat er ja tatsächlich gemacht, hat er ja lang gemacht.
Für andere Spieler.
Hat er lang gemacht, tatsächlich verzichtet. Jetzt offenbar nicht mehr. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich auch darum, sich zu emanzipieren vom Herrn Belichick, von seinem langjährigen Coach und irgendwie noch einmal zu zeigen, dass es allein vielleicht auch geht. Hat ja seit Jahren schon tatsächlich auch so ein bisschen Gerüchte und Gemurmel gegeben zwischen diesen zwei. Sind nicht mehr so in Butter, wie es am Anfang vielleicht war. Also wobei, wenn, ja,
ist echt super. Wieso ist der Bill Belichick einmal ein emotionaler Mensch gewesen, der Zuneigung geäussert hat für irgendein menschliches Wesen in seinem Umfeld? Ich glaube nicht, oder? Also der Belichick war immer sehr reserviert gewesen. Hat einmal in der Talkshow gesehen, der kaum ein Lächeln zustande gebracht. Also schon sehr seltsamer Typ und sehr zurückgezogen und reserviert. Und ich glaube, aber bin nicht ganz sicher, ob der das ehrlich meint. Ich glaube, der kokettiert auch ein bisschen mit seiner Art, mit den Kapuzen über dem Kopf und keine Miene, nichts lesen und dann diverse... Ja, Gates hat es gegeben, die Flight Gate.
Spy Gate.
Dann haben sie mal noch andere Mannschaften ausspüren. Ich habe es andere auch gemacht, beschissen, wenn überall.
Du darfst dich einfach nicht verwünschen. Das ist der Trick.
Ja.
Aber ja, mein Lieblingsgate ist immer noch die Flight-Gate, wo die Patriots angeblich Luft rausgelassen haben aus den Bällen, aus gewissen Bällen, damit Brady sie besser packen konnte. Fantastisches Gate. Ja, ich weiss nicht, ob es jetzt ist die Frage, was das nächste Gate gibt, dann wissen wir schon, dass es ein Gate war. Wenn es in Tampa eins gibt, dann wissen wir, dass es gar nicht der Herr Belichick war, der an dem ganzen Joint war. Komm, wir reden noch geschwind über Doping. Oder hast du noch etwas gehabt? Okay.
Nein. Ja, nur würde sagen, vielleicht wird es Tom Brady erlaubt, mit weicheren Bällen spielen, ab 40 darfst du, glaube ich, gewisse Erleichterungen geltend machen, wenn es darum geht, dass vielleicht wegen der Arthrose, das heisst, das Gicht nicht mehr so zugreifen kannst bei den Bällen. Weiss es nicht. Spielt eigentlich
nicht. Habe ich mir gar nicht überlegt. Wäre noch eine Idee an und für sich, ja. Aber ich glaube, er hat die Hilfe gar nicht nötig. Jetzt hat er endlich wieder vernünftige Receiver in diesem Tampa Bay. Das wird toll. Freue mich auf jeden Fall. Und der Amerikaner hat in der Football-Freizeit sehr viel Gesprächsstoff. Das ist ein bisschen das, was uns in Europa fehlt. Manchmal so die Transferdebattenkultur können wir irgendwie nicht mitheben. Das macht den NFL sehr clever. Also, Doping.
Doping, genau. Dopingkontrollen werden fast nicht mehr durchgeführt. Das heisst, ja, irgendwie komisch. Es werden auch keine Sportereignisse mehr durchgeführt. Ich frage mich, für was dopen sich die eigentlich jetzt?
Du kannst jetzt natürlich schon noch so Grundlagen kannst jetzt schon noch schaffen mit EPO, Anabolika, sagen Fachleute, also mit dem Matthias Kamber geredet, der ja lange Anti-Doping Schweiz vorgestanden ist, mittlerweile so als Berater. Selber lang geschaut hat, dass möglichst niemand dobt. Bitte der gute Herr Kamber, nicht in Misskredit bringen, das finde ich so gar nicht gut.
Nein. Also der weiss aber nicht, wie sich das anfühlt, wenn man tot
das ist. Das weiss ich nicht, müsste man ihn fragen, aber das muss er gar nicht wissen. Er weiss einfach, wie es aussieht, wie ein Blutbild aussieht, wenn einer getobt hat zum Beispiel. Und wo man nachher müsste testen, um den entsprechenden Übeltäter auch zu überführen.
Er sagt, ich möchte noch schnell ausführen, dass, sorry, noch schnell Unterbruch. Es ist im Moment nicht möglich, die Tests durchzuführen, weil das Kontaktverbot herrscht.
Also du kannst es
glauben. Ja, kein genau. Test, sobald du einen Bluttest durchführen musst, muss ein Arzt oder mindestens glaube ein Zahnarzt sogar dabei sein, wobei mein Zahnarzt mir die Venen suchen, würde man sie sagen, halt, so nicht. Verunmöglicht. Und die anderen Tests sind nicht sehr aussagekräftig. Also können sie tatsächlich im Prinzip darauf lostopen, wie sie wollen jetzt, auch mit einem langfristigen Horizont, oder?
Ja, im Prinzip schon. Also, es gibt eben, die Tests sind massiv reduziert, muss man wahrscheinlich ganz klar, also, es gibt keine Wettkämpfe mehr, also keine Wettkampfproben mehr. Es gibt fast keine Trainings mehr, also keine Trainingsproben mehr. Das heisst, es gibt nur noch die unangemeldeten Hausbesuche, wo aber zum Beispiel Mannschaftssportler davon ausgenommen sind, faktisch, weil die ihre Aufenthaltsorte nicht angeben müssen. Die müssen einfach sagen, wo ihr Team gerade ist im Moment. Dann geht man davon aus, dass sie dort in der Nähe sind. Aber dadurch, dass das Team ja nicht trainiert, oder viele Teams im Moment nicht können trainieren, ist das hinfällig. Also dort ist Tür und Tor so oder so offen. Und bei den Einzelsportlern, also der Alex Wilson hat sich letzte Woche geäussert und gesagt, dass sie in den USA, da wissen die ganz genau, wo er sei. Dort sind er aber jetzt, seit die Pandemie losgegangen ist, nie getestet worden. Und in seinem Camp, soweit er das offenbar können sehen, auch niemand. Also, es gibt logischerweise andere Prioritäten im Moment, das ist klar. Und man muss gewisse Gesundheitsrichtlinien jetzt tatsächlich hochhalten. Ist aber natürlich.
Die Ärzte werden das woanders brauchen, muss man auch noch sagen. Also, die Personen, die die fachgerechten Dopingkontrollen, mindestens mal Blutdopingkontrollen, durchführen sollten. Ärzte nämlich werden an anderer Stelle gebraucht im Moment.
Ich weiß nicht, ob die 1-2 abgezogen werden, aber sicher, ja, grundsätzlich wäre es vernünftig, die anders einzusetzen. Durch das, also ich glaube, es entlastet sich jetzt, ja, das Problem wird jetzt tatsächlich kleiner, durch das, dass Olympia endlich verschoben worden ist, kann man sagen, gehen wir davon aus, dass das Jahr definitiv nicht mehr stattfindet. Dann, ja, dann hast du irgendwie eben noch die Leichtathletik EM in Paris, wo potenziell könnte sein, du hast ab dem Herbst wieder Fußball hoffentlich heute anlängen. Ist okay. Also es ist nicht ideal. Und du kannst langfristig, eben Grundlagen kannst schon drauf schaffen. Logisch, definitiv. Also, dann auch Und gesund ja, ist
er dann auch. Was bringt das Ganze? Was? Also wir diskutieren hier jetzt über das Doping-Netzwerk und wir diskutieren gleichzeitig über Doping-Kontrollen, die nicht stattfinden können. Die Problematik des Doping, die hat man in den letzten Jahren immer wieder angepackt und man kommt nicht an ein Ziel. Es wird immer weiter getopt und Doping-Kontrolleure sind immer mindestens einen Schritt hinten rein, wenn nicht zwei, oder? Mhm. Ich frage mich einfach, was ist das Ziel? Wenn man das wirklich ernsthaft bekämpfen wollen würde, dann hätte man schon lange eine One-Strike-Policy eingeführt und gesagt, jeder, den wir verwünschen, der ist aus dem Rennen. Aber das passiert ja nicht. Für was machst du denn die Kontrolle noch? Also ist es überhaupt noch glaubwürdig, wenn man die Kontrolle macht, in dem Umfeld, wo man aber sagt, die verwünscht werden, die haben zuerst einmal Bewährung, dann nochmal Bewährung. Und bis einer mit einem chinesischen Schwimmer, Ying Yang, was immer der heisst, Un Yang, Ying und Yang.
Ja.
Der Dopingkontrolle zerdeppert mit dem Hammer.
Genau.
Und der brasilianische Schwimmer
ging. Das war noch schlimmer.
Also das eben, wenn man sagen würde, wir verwünschen euch einmal, dann sind wir raus, lebenslänglich, das wäre Handhabe. Dann könntest du sagen, gut, das beeindruckt irgendjemand, aber das passiert ja nicht. Also was haben wir gelesen, gehört von Velofahrern, die irgendwie von versäuchtem Kalbfleisch geschwätzt haben und dann begnadigt worden sind. Ganze Mannschaften, die systematisch getobt haben und noch geschützt worden sind vom Weltverband. Leichtathletik genau das Gleiche. Also, wie glaubwürdig sind die Dopingjäger überhaupt noch? Das frage ich mich. Und wie verwerflich ist es, wie unmoralisch ist es, wenn einer kommt und sagt, lass doch die einfach dopen, die schädigen sich ja selber.
Ja gut, klar, das Problem
die,
ist...
Die nicht dopen,
ja, genau.
Dann hast du die Leistung.
Ja, also es liegen einfach...
Verhindern kannst du es ja gleich nicht.
Sorry?
Verhindern kannst du es ja gleich nicht. Ich meine, der Sprinter, der Gatlin, da haben sie schon etwa fünfmal gesperrt. Jetzt, glaube ich, in der letzten Leichtathletik-WM ist er plötzlich wieder aufgetaucht.
Ah, ja, absurd.
Absurd, ja.
Ja, nein, also ich glaube, das ist mir das einig. Ich glaube, du musst also eine gewisse Resozialisierungsthematik muss man irgendwie schon im Kopf haben, glaube ich, auch wenn es um Doping geht. Aber ja, also...
Wieso?
Wieso? Weil eine Scheiße bauen, jedem sollte zustehen. Grundsätzlich.
Und dann kann man sich ändern. Grundsport nicht... Das ist nicht das Leben, das ist Berufssport, das ist eine Parallelwelt. Die wissen ganz genau, was sie sich einlösen dort und dass Nicht-Dopen eben ein wesentlicher Bestandteil ist vom Sport, weil sonst keine vergleichbare Leistung mehr möglich ist. Und wer sich dem widersetzt, dann entfernt man aus dem Sport. So müsste eigentlich die Politik sein. Der kann ja gleich noch ein normales Leben führen nachher, wenn man sich nicht völlig kaputt gemacht hat selber mit den Medikamenten, die er sich verabreicht. Oder? Das ist immer auch Selbstverantwortung. Also, wieso gehe ich das Risiko überhaupt ein? Velofahrer, die mit 25, 30 sterben, belgische Velofahrer, glaube ich, in Serie in den letzten Jahren.
Gibt's das recht
doch keine häufig, Zufälle. Genau. Also überlebt man sich selber das nicht? Was ist das wert? Ist es ein sportlicher Erfolg, es ist wirklich wert, dass ich mein Leben aufs Spiel setze? Oder sind die einfach nicht schlau genug, um zu überlegen, dass das Leben nicht nur bis 25 oder 30 geht? Und da wäre eben auch ein Signal von den Verantwortlichen, ihr werdet einmal verwünscht, nachher machen wir nie mehr Sport. Hilfreich, weil die Leute selber nicht auf die Idee kommen. Aber das ist die Resozialisierung, finde ich eben in dem Zusammenhang fehl am Platz, muss ich ehrlich sagen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich genommen würde, müsste das Mittelding sein. Im Moment dürfte es mir aus härter Seite tatsächlich. Ich glaube, eine One-Strike-Policy ist natürlich schon ultra brutal, wenn du noch bedenkst, eben, was weiß ich, potenziell, theoretisch gibt's auch die Möglichkeit, dass tatsächlich bei einem Test etwas schief läuft, dass tatsächlich dass die Wildsau einmal nicht kastriert war, die du gegessen hast, was weiß ich. Und was wir sonst für Zahnpasta-Ausreden hören. aber ab dem zweiten Mal dürfen wir dann von mir aus schon gerne tatsächlich reinhauen. Ich weiß es nicht. Sind wir uns eigentlich auch wieder einig. Aber
gut, also glauben wir das alles auch, wenn der Pantani beim Zahnarzt mit Cox in Berührung und das glauben wir alles.
Okay? Nein, das glauben wir nicht alles. Aber wir können nicht einfach beim ersten Mal mit dem Ultra, mit dem gigantischen Hammer kommen. Glaube ich nicht, dass das
geht. Ich finde, das ist gar kein gigantischer Hammer, sondern das ist Sorgfaltspflicht und Verantwortung von jedem einzelnen Sportler. Die wissen genau, was sie tun. Ich bin 20 Jahre lang Sport gewesen, bin nie in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Dopingmitteln.
Wirklich?
Vielleicht hat man
eine ernsthafte Frage.
Nein, ich wüsste nicht, was. Also, was sollte das gewesen sein?
Ja, irgendetwas Muskelaufbauens wahrscheinlich. So, jetzt ist es okay. Könnte man wahrscheinlich viele Sachen machen.
Ja, natürlich. Also, ich sage nicht, im Mannschaftssport hilft das nicht, wie zum Teil beim Fußball behauptet wird. Wenn jeder 30% fitter, schneller, ausdauernder ist, natürlich hilft das etwas. Aber ich glaube, gut, im Eishockey in den 80er, 90er, Anfang 2000er Jahren ist das einfach zu wenig. Da hat gar niemand darüber nachgedacht. Also, vielleicht hat es mal einen gegeben, der dann im Sommer auf Nordamerika ist und 10 Kilo schwerer zurückgekommen ist. Und zwar nicht 10 Kilo schwerer um die Hüfte herum, sondern oben an den Schultern und an den Beinen vielleicht. Aber ja, das waren dann Exoten gewesen, die man schräg angeschaut hat. Aber ich meine, im Umfeld von vernünftigen Leuten, die ich mich zwar auch nicht bewegt habe, aber die haben es gemeint, ist das jetzt nie ein Thema gewesen. Also ich habe nie einen miterlebt, auf die Idee gekommen, irgendetwas einzuwerfen, um noch besser zu spielen.
Er hat es dir einfach nicht gesagt.
Das ist gar nicht.
Vielleicht. Nein, wüssten wir nicht.
Ich sage einfach zum Beispiel Cannabis, wo man heutzutage weiss, wo medizinisch eingesetzt wird, dass Cannabis zum Beispiel ein Dopingmittel ist, also leistungsfördernd, das ist absolut nicht mehr mehrheitsfähig und völlig absurd. Also, in Berührung gekommen ist mit Cannabis, auch nicht beim Zahnarzt verabreicht, der merkt wahrscheinlich, dass sportliche Leistung nachher schießt ja, oder was, muss ich aufstehen oder so. Nein, das machst du nicht. Also, absurd, oder? Und das ist aber etwas, was leicht könnt feststellen, was wissen die Sportler, sagen im Ernstfall, statt dass sie eine Flasche Whisky trinken, zum oben abgehauen, rauchen schnell ein Gügeli, dann geht es mir gut, passiert mir nichts, ist sogar noch medizinisch empfehlenswert. Und für das werde ich nachher verknurrt, oder?
Ja, wird
das finde ich völlig verkehrt.
Gut, dann kannst du sagen, Sorgfaltspflicht auch da, oder? Du weißt es eigentlich, solltest du dich einfach nicht verwünschen. Also im Cannabis muss man aber sagen, ist man tatsächlich dabei, im Moment Grenzwerte immer weiter und weiter aufzusetzen. Offenbar bekommt man es nicht von den Dopinglisten runter. Ist aber das Problem, das zum Beispiel Anti-Doping Schweiz kennt, dass man Leute muss verknacken, die eben mit so Zeug auffliegen. Also es bindet eigentlich Ressourcen auf der Suche nach Leuten, die tatsächlich leistungssteigendes Zeug einschmeissen. Finden die eigentlich selber gar nicht lustig. Das ist die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, die da im Moment mindestens nicht in der Lage ist, das komplett zu eliminieren von der Liste. Aber ich glaube eben, also das ist nicht das Doping-Problem. Oder? Also,
nein, das ist nicht das Doping-Problem.
Dass einer mal etwas raucht, definitiv nicht. Aber, also man kann zusammenfassend sagen, dank Corona können Sportler endlich vernünftig kiffen, oder? Wenn jetzt nicht getestet wird.
Ja.
Das ist Quintessenz. Das ist das, was ich mitnehme.
Also, das ist vernünftig kiffen.
Ja, halt kiffen, ohne Angst müssen zu haben, meine Güte.
Wir begeben uns in den Endspurt und versuchen, den Endspurt auch Endspurt sein zu lassen. Wir versuchen es. Gerade dir können wir es nicht
also gut auf,
mit Buchtipps.
Endspurt.
Sehr gut, soll ich etwas sagen? Also, letzte Woche Biografie empfohlen, Sportbiografie, wir bleiben beim Thema. Jonathan Eick, Ali heisst das Buch. Bahnbrechend, neues Bild auf Muhammad Ali, grösster Boxer und möglicherweise Sportler von Zeiten, unbedingt lesen. Du hast auch noch irgendetwas?
Ja, ich habe vom Hans Zach, ich, der Alpenvulkan. Mich faszinieren die Bücher, die so anfangen. Ich, der. Das ist eigentlich, geht eigentlich gar nicht. Aber wenn ich den Hans Zach gut kenne, deutscher Hockeytrainer war, sehr faszinierende Persönlichkeit, würde ich sagen. Ich, der Alpenvulkan. Kann man lesen, muss man aber nicht. Was man unbedingt lesen sollte, was nichts mit Sport zu tun hat, ist von Michelle McNamara, nämlich «I'll be gone in the dark». Da geht es um einen Golden State Killer, einen Massenmörder und sonstigen Serientäter. Wirklich sehr interessant, wenn man Zeit hat. Als Hörbuch auch sehr empfehlenswert. Dann hast du, glaube ich, auch noch etwas.
Ich habe noch etwas. Fiktion, aber immer noch Sport. «The Art of Fielding», Chad Harbuck, Geschichte von einem College Shortstop Baseball Henry Scrimshander, 2011 rausgekommen. Nicht zu viel erzählen über Geschichte, aber fantastisches Buch. Sehr fesselnd, dick, aber das ist in dieser Zeit ja gar nicht unbedingt von Nachteil. Man hat ja jetzt Zeit zum Lesen. Also unbedingt beim Versandbuchhaus, Buchversand, so, von eurem Vertrauen bestellen. Bitte, los, lesen. Wow, nächste Woche wieder
abgefragt.
Sehr gut.
Gut, machen wir. Dann sind Bob Zwilling Rebsamen, gleichzeitig Vater, nein, Mami.
Nein, Mutter.
Mutter. Bob Zwilling Rebsamen.
Ja, die fahren beide Bob und haben beide ein Baby bekommen. Finde ich toll, fantastisch, gleich vierer Bob. Für einen Bob-Nachwuchs ist gesorgt. Kann man eigentlich nicht schlecht finden. Dann, Puck Fiction, du tust ja noch so, als ob Eishockey-Meisterschaft wäre, was durchaus originell ist. Jetzt habe ich gesehen, in der Playoff-Viertelfinalserie steht es 3-1 für den ZSC und für den Zug. Wer macht diesen Schritt in Halbfinale? Gibt es einen Tipp schon? Machst du den Tipp? Weißt du es schon?
Ja, nein, ich weiß es noch nicht. Muss man das dann überlegen. Aber,
gefühlsmäßig?
Ja, das wird ja eigentlich nicht verraten, das wäre peinlich.
Okay.
Dann müssen wir noch daran halten und vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch. Die Dramaturgie nimmt noch wirklich einen Wandel, den niemand erwartet hat.
Schwierig, gut, okay.
So viel Fantasie habe ich auch nicht, aber ich würde sagen, schauen wir mal, nach dem Schurtenberger Werbeschmuddel im Schwingerverband, nochmal Bücher, sie gehen über die Bücher.
Hervorragend, über das Regelbuch. Genau, nein, da ist so um das elende Nike-Logo gegangen, wo ja. Der Schurtenberger gezeigt hat, jetzt geht man endlich tatsächlich darüber, nicht mehr so drakonisch müssen zu bestrafen. Das einzige Richtige, das ist das, was gefordert worden ist. Finde ich eine gute Nachricht zum Schluss. Du wolltest noch etwas sagen?
Nein, ich will, dass du noch schnell erklärst, was dort wirklich passiert ist. Das Nike-Logo, das er gezeigt hat, ist jetzt nicht ein Logo, das in der Nike-Zentrale in Oregon plötzlich alle gesagt haben, schau jetzt, der Schurtenberger macht Werbung für uns.
Nein. Also. Genau, nein, also es ist darum gegangen, genau, das können wir noch ganz korrekt sagen, hat seinen Schienbeinschoner, den er unter der Schwinghose hatte, den hat er gekauft, wie du und ich, wenn wir irgendwie als Amateursportler uns Material besorgen, also der ist nicht gesponsert von denen, hat das Material nicht einmal gestellt bekommen, sondern im Sportgeschäft einfach einen Schienbeinschoner gekauft, hätte auch können Puma sein oder Adidas oder was auch immer, Ulsport, den wir früher noch hatten.
Ulsport
mit H, genau. Nike ist es aber gewesen.
Das eine Ul ist das andere Nachtigall, heisst es doch nicht.
Das weiss ich jetzt wieder nicht. Ich lese nur Sport.
Mach weiter.
Wir jetzt wissen. Genau. Auf jeden Fall ist im Herr Schurtenberger die Hosen aufgerutscht. Im dümmsten Moment hat man das Nike-Logo gesehen und es hat einen verpfiffen beim Verband mit einem Bildbeweis. Und dem ist nachher nichts anderes übrig geblieben im ersten Moment, als das erste Mal eine Sperre auszusprechen, die für die ganze nächste Saison für alle wichtigen Fest ausserkantonal, also ausserhalb vom Luzerner und vom Innerschweizer Teilverband gesperrt hat. Das ist natürlich fatal für jemanden, der 40-60% von seinem Einkommen tatsächlich mit Schwingen zu bestreiten gedenkt. Müssen wir uns auch nicht vormachen, das sind nicht mehr 100% Amateure. Also ist dann tatsächlich existenzbedrohend worden. Ist gut, haben wir da jetzt tatsächlich das noch einmal angeschaut. Finde ich richtig.
Und jetzt ist es korrigiert worden, also ist nicht gesperrt worden.
Ja. Also ihn hat man sowieso die Strafe schon erlassen gehabt. Ich glaube, jetzt noch 800 Franken Buss müssen zahlen. Aber jetzt, dass man gar nicht mehr den grossen Bahnhof muss betreiben, gibt es jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das von Anfang an einfacher abzuhandeln.
Gut, da hat man auch dafür gesorgt mit dieser Sperre, dass der Nike als Sponsor erstens einmal wahrgenommen worden ist, weil sonst hätte es wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Also
genau.
Hat man den Zweck voll erfüllt.
Ich hoffe, Nike schickt dem Herrn Schurtenberg noch den einen oder anderen Schienbein schon als Belohnung. Hat er eigentlich... Würde ich sagen.
Gut, dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche auch noch mal sehen. Vielleicht nicht genau unter den gleichen Umständen. Ich befürchte es aber, wir werden den Hausarrest
noch nicht
abschütteln. Ja, ich denke es auch.
Ich habe gehört, du hast noch jetzt noch zu tun. Musst du noch Spaghetti-Sauce kochen?
Ja, ich bin jetzt meine Kollegin, die Frau von einem Freund von mir, die sind in Italien jetzt auch in Quarantäne, natürlich verschärfte Quarantäne. Die hat mir ein Rezept für ein Ragout geschickt. Das koche ich jetzt noch. Wenn es halb so gut wird, wie das, was sie einmal macht, dann bin ich schon zufrieden.
Hervorragend, klingt gut. Mhm. Ich gehe joggen, wie sich es gehört, so ein Sportkopf. Dürfen wir ja
Vorbild.
Noch allein und in zwei Gruppen. Aber absolut. Immer schön Abstand halten, wenn der Hündler entgegenkommt.
Und bitte uns abonnieren bei Spotify,
Zum Beispiel. Apple Podcast.
Amazon Prime.
Genau, jetzt machen wir den Witz wieder. Finde ich hervorragend. Die Leute kennen ihn schon. Ich glaub,
Nike.
Mensch, die könnten uns eigentlich in die Fitness-Apps rein tun, automatisch schon. Das fände ich gar nicht schlecht. Wären wir eine Partnerschaft. Wir bedanken uns fürs Hören. Bis nächste Woche. Adieu.
Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.